Willkommen zum 2W12 Podcast. Wir, das sind der David
und der Oliver.
Wir sprechen über das Pen-and-Paper-Rollenspiel, insbesondere aus der Perspektive des Spielleiters. Und in diesem Podcast reflektieren wir, wollen voneinander lernen, mit dem Ziel, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Und in jeder Folge fokussieren wir auf ein Thema. Bevor wir aber zu unserem heutigen Thema kommen, Olli, habe ich eine Frage an dich. Ist irgendwas Spannendes passiert? Gibt es irgendwas, was du mir aus deiner Rollenspielwelt erzählen möchtest?
Also tatsächlich habe ich das Glück gehabt, als ich geschäftlich in Hamburg war, wurde ich praktisch bewusstlos geschlagen, mit einem Sack über dem Kopf in eine Wohnung hereingezogen und wachte in einer Runde mir völlig unbekannter Leute auf, die mich dazu gezwungen haben, einen One-Shot mit dem Spielsystem Mothership zu spielen. Was für ein Zufall, oder?
Ja, das hört sich ja ganz, ganz schrecklich an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Olli, ich bin nicht überrascht, denn ich war ja einer derjenigen, die dich da reingezogen haben. Ja, es war ganz großartig. Wir haben mal wieder zusammen gespielt. Ich weiß nicht, das ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass wir gemeinsam gespielt haben, auf der gleichen Seite des Spieltischs, auf der gleichen Seite des Game Master Screens gesessen haben. Ist 30 Jahre her wahrscheinlich, oder?
Locker. Ich glaube, beim Resa haben wir zuletzt zusammen gespielt als Spieler, wir beide mit einem anderen Spielleiter. Und das ist tatsächlich sehr lange her. Und ich muss sagen, das war natürlich fantastisch, gerade im Hinblick auf unsere Episode zum Thema One-Shot. Denn dieser, ich sag mal, sehr überzeugende Spielleiter, der mich da sozusagen reingezogen hat in die Nummer, war nämlich eben jener Robin aus dieser Folge, der uns da dieses System und diese Art von Spielen überhaupt erklärt hat, und dann kurz darauf sowas einfach auch mal am eigenen Leib zu erspielen, war natürlich ganz, ganz wunderbar. Und ich würde fast vermuten, dass wir dazu eine eigene Episode machen und mal von unserer Spielererfahrung und unserer Perspektive auf diese Art von Spiel reflektieren, oder?
Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Idee und das sollten wir auf jeden Fall machen. Robin hat auch schon gesagt, dass er Interesse daran hat, nochmal zu kommen und nochmal darüber zu sprechen. Und fand es jedenfalls super cool, dass wir mal wieder zusammen gespielt haben. Wir haben ja zwei ungleiche Stiefbrüder gespielt, die so einen Auftrag erledigt haben. Und ich fand, Robin hat es grandios gemacht. Ich meine, er kannte uns beide als Spieler noch nicht zusammen und glaube ich, es hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde, das ist auch eine ganz gute Überleitung zum heutigen Thema. Denn Olli, ich habe mir überlegt, wir haben in einer vorigen Folge ja schon mal gesprochen über unsere größten Fehler, über unsere biggest fails. Und da haben wir so ein bisschen reflektiert, was wir so richtig falsch gemacht haben und dann daraus geschlussfolgert, so wie kann man das besser machen, was können wir daraus lernen. Und ich meine, wir als Spielleiter, wir denken so viel darüber nach, sind so selbstkritisch, denken, wie können wir es besser machen. Und ich meine, wir haben ja sogar einen Podcast darüber, dass wir uns überlegen, wie wir vielleicht bessere Spielleiter werden können. Aber ich würde sagen, heute legen wir einfach mal die falsche Bescheidenheit ab und blicken zurück auf unsere größten Momente, auf unvergessliche Elemente in unserem Spielen, auf epische Szenen, auf grandiose NSC-Darstellungen, auf fantastische Stimmungen, die es uns gelungen ist, mit unseren Spielerinnen und Spielern zu erschaffen. Aber bevor wir reinstarten, würde ich fragen, woran merken wir eigentlich, ob eine Session, eine Szene oder ein Moment so richtig gelungen ist? Hast du da irgendwie eine Idee? Wie würdest du das für dich merken?
Also ich merke das ehrlich gesagt für mich, wenn ich dann mit einem guten Gefühl rausgehe und denke, yes, das hat mir Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist dann tatsächlich das einzige Maß, was ich da anlegen würde. Mein persönlicher Spaß.
Okay, cool. Ja, ich würde vielleicht noch ein bisschen dazu addieren, dass ich ganz gerne auch noch irgendwie so das Feedback von meinen Spielern und Spielerinnen reinhole, dass mir das schon wichtig ist, dass ich merke, so denen hat es auch Spaß gemacht. Aber das ergibt sich natürlich, ne? Also ich glaube, bei dir ist es ja auch so, dass du weniger Spaß hast, wenn du merkst, dass deine Spieler, Spielerinnen keinen Spaß haben oder weniger Spaß haben.
Ja, das schließt es mit ein. Also ich gehe raus aus der Session, hatte Spaß, wenn ich das Gefühl eben habe, dass wir da am Tisch oder in der Sofa-Ecke einfach gemeinsam tolle Zeit verbracht haben. Also das bedingt es sozusagen für mich, mit Spaß aus so einer Nummer rauszugehen, und ist deshalb sozusagen eine Subroutine in meinem Maßstab, mein persönliches Spaßlevel zu messen, um meine größten Spielleitermomente, ja, benennen zu können.
Hervorragend. Olli, ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Wie wollen wir das denn eigentlich aufbauen? Hast du eine Idee?
Ja, ich würde es genauso aufbauen wie beim letzten Mal bei unseren Fails. Und ich würde sagen, wir nehmen wieder unsere 2W12 zur Hand. Ja,
Oh nein,
und diesmal
2W12.
ist es so, wir machen ein 2W12-Duell. Der mit der höchsten Zahl gewinnt und darf als erstes angeben, was er so Tolles geleistet hat als
Okay.
Spielleiter. Was hältst du davon?
Klingt super. Ich habe eine Top 3 gemacht, würde dann halt mit der sozusagen Platz 3 anfangen, sodass es sich dann halt steigert.
Ich habe auch eine Top 3 gemacht. Die
Super.
Frage ist, ich habe es so sortiert vom Kleinen ins Große. Man kann es aber auch vom Großen ins Kleinen sortieren. Dann würde ich auch vom Kleinen anfangen und dann ins Große mich entwickeln, sozusagen. Ja?
Alright, alles klar. Dann let's
Sehr gut.
roll.
Also.
Ich habe eine 10.
Ich habe eine 23. Hier liegt eine 11 und eine 12, David. Wenn das mal kein geiler Anfang ist. Also,
Unbefreaking livable. Na dann, du bist
das
dran.
ist schon echt nicht schlecht, muss man sagen, bei 2W12. Herrlich. Also, mit was fange ich an? Mit dem Kleinen fange ich an. Und tatsächlich ist eins meiner Highlights eine Location, die ich geschaffen habe, die über das, was ich ins Spiel gebracht habe, praktisch mit dem, was die Spieler draus gemacht haben, über, ich würde sagen, Generationen von Spielern selbst gewachsen ist und zu einer Ikone in meiner Spielwelt geworden ist. Und das ist eine Bar namens Apocalypse, hieß das Ganze, war angesiedelt in meiner Cyberpunk-Kampagne und fing tatsächlich eigentlich ganz klassisch als so eine Art, ja, Hangout-Treffpunkt fürs Loslegen von so kriminellen Cyberpunks eigentlich an, hatte damals in Anführungsstrichen noch gar nicht so einen großen Charakter, war halt eine Spelunke, ja, und so weiter. Und im Lauf des Spiels kamen da immer mehr Details dazu, unter anderem auch dann die Getränkekarte, die dort serviert wurde, wo das Highlight ein Cocktail war, den man den Painkiller nannte und der beim Konsum entweder blind machte oder tötete und nur die Härtesten der Harten konnten den überleben. Und so gab es dann auch so eine Art selbstmörderische Competition, dieses Getränk zu konsumieren, um dann als Überlebender an der Hall of Fame sozusagen sein Foto aufgehängt zu bekommen. Und tatsächlich gab es Spieler, die das einfach gemacht haben. Ja, ich erinnere mich da sehr, sehr gerne dran. Und eingenommen wurde der auf so einem alten, vielleicht oder hoffentlich nicht mehr angeschlossenen elektrischen Stuhl. Ne? Also diese klassisch aus, wie man es so aus so Gefängnisfilmen kennt, der dort auf so einer Bühne stand. Und wer also dieses Getränk überlebte, der bekam dann so ein Foto an der Wand. So. Und das hat tatsächlich einer der Charaktere auch geschafft und sich da dran gehängt. Und dann entstanden da im Laufe der Zeit immer mehr Sachen. Zum Beispiel gab es dann irgendwann so eine autonome Kampfdrohne oder so eine Art maschinengewehrbewehrte Kuppel an der Decke, die dafür gesorgt hat, dass sobald also in diesem Laden Streit ausbrach, sich so ein dicker Maschinengewehrlauf auf dich richtete und du möglichst dann damit aufhörtest, Streit zu haben. Der dann auch irgendwann tatsächlich in wildesten Schießereien zum Spielen kam und so weiter. Und es kam immer mehr Lore dazu. Und irgendwann war das so, dass wenn neue Spieler in die Gruppe dazu kamen, die alten Spieler auf jeden Fall immer so kamen mit, oh, lass uns ins Apokalyps gehen. So als wäre das wirklich so ein Treffpunkt, ne? Wie so die Stammbar im echten Leben. Und das wurde irgendwann so richtig legendär, dieses Ding. Man hat sich also verselbstständigt und wurde damit halt einfach zu einer ganz ikonischen Komponente in unseren Cyberpunk-Kampagnen und das halt so zu schaffen und Stück für Stück mit Details, aber eben auch mit dem Gefühl, was wollen die Spieler, was finden die spannend, was zieht die an so einen Ort hin und so weiter. Das war so mein erstes nennenswertes Highlight, was mir bis heute noch Spaß bereitet, einfach daran zu denken.
Fantastisch, das klingt extrem cool. Ich finde, also zum einen ist es natürlich ein super geniales Beispiel dafür, wie man so eine Welt extrem lebendig machen kann. Und wie so wirklich so ein fiktiver Ort einfach wahnsinnig viel Realität bekommt. Aber was ich an dem Beispiel auch noch extrem gut finde, ist, dass du dir das ja nicht ausgedacht hast als diesen Ort, der da irgendwie so eine wahnsinnig krasse Rolle spielen soll und der dann so was wirklich Bedeutendes wird für die Kampagne, sondern das hat sich so entwickelt aus dem Zusammenspiel zwischen dir und deinen Spielern. Und das finde ich einen ganz coolen Aspekt dieses Ortes. Und dass man sowas auch nicht wirklich gut planen kann. Ne? Man kann es hoffen, man kann irgendwie so Köder auswerfen für die Spieler, ne, und kann dann hoffen, dass sie drauf anbeißen. Genauso ist ja bei NSCs auch, ne, und das finde ich ein super Beispiel und ein super Learning einfach, dass man daraus ziehen kann.
Genau so. Die Frage ist halt immer, the perfect storm, ne? Also verschiedene Komponenten, die dann am Ende das Ganze ergeben. Und wenn ich da einen Tipp mit rausnehmen kann, ist es wirklich versuchen, Gefühl dafür zu entwickeln, was finden deine Spieler denn spannend? Ja, und in diesem Phase waren es eben so ein bisschen dieses Kompetitive, es waren so diese Kleinigkeiten, die dort drin vorgegangen sind, wie diese besagte automatische Maschinengewehr und was weiß ich für schöne kleine Details. Und dieses Gefühl, dass halt man setzt so ein Detail da rein, die Spieler interagieren mit und dann verstärkt man das Ganze und benutzt es auch, ne? Also das ist halt ganz wichtig, dass es dann halt auch irgendwann mal im Spiel vorkommt. Und wenn man diese kleinen Komponenten halt systematisch aufbaut, dann kann man durchaus diesen perfekten Sturm auch bewusst steuern. Aber tatsächlich im Endeffekt ist es natürlich dann ein ganz wichtiges Zusammenspiel zwischen Spielleiter und Spieler, um das dann auch so richtig mit Leben zu erfüllen. Jetzt bin ich mal gespannt auf dein erstes Highlight.
Alles klar. Also zwei von meinen drei Highlights haben was mit meinen Delta Green Kampagnen zu tun. Und der on top 3 ist für mich die Überschrift, ich habe sie genannt, Stardust. Und das Thema oder der Tipp, den ich daraus nehme für mich, ist, hat was zu tun mit dem Einsatz von Props, also von Gegenständen, die jetzt nicht genuin spielrelevant sind. Und ein ganz kleines bisschen zum Hintergrund. Also es geht in diesem Abenteuer ging es um einen kosmischen Pilz, der den Geist von Menschen übernehmen, der dann also eingemischt wurde in eine Droge, die unter Studenten so die Runde macht. Und die ganze Hintergrundgeschichte habe ich dann so ein bisschen eingewoben in so politisch-historische Hintergründe, die mit der Somoza-Diktatur in Nicaragua zu tun hatte und so weiter. Und die Inspiration des Ganzen, die Urinspiration kam mir unter der Dusche, als ich das Radio habe laufen lassen. Und da lief dieses Lied, so eine alte Hippie-Hymne namens Woodstock. Und da kommt ein Lied, da kommt eine Zeile drin vor, die heißt We are Stardust, we are golden. Das ganz, ganz liebliches, fröhliches, so ein bisschen psychedelisches Hippie-Lied, ne? Also auch, also wirklich total eingängig, das kennen ganz viele Leute wahrscheinlich auch. Und einfach so aus diesem Lied, auf dieser einen Zeile oder dieser Teilzeile, ich habe das gehört und habe gedacht, so Stardust, daraus mache ich was. Und dann war es wirklich so dieser eine Inspirationsmoment. Und das hat dann so ein Gedankenkarussell angefangen oder so ein Gedanken, eher Zug angefangen, wo ich so angefangen habe, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt aus diesem Stardust? Also ich wusste, ich wollte irgendwas halt mit so Sternenstaub machen und es musste natürlich irgendwas Goldenes vorkommen. Und dann habe ich da halt so ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann halt mir dieses gedacht, die Sache überlegt mit diesem Pilz, der halt mit diesem Stardust irgendwie halt kombiniert ist und der so aussieht oder dass der so beschrieben werden kann als Stardust. Und dass die Droge natürlich auch Stardust heißt und dass durch die Einnahme dieser Droge der Pilz in den Körper kommt und der dann irgendwann das Nervensystem übernimmt. Und dann habe ich das kombiniert mit diesem Lied, nämlich, dass immer, wenn dieses Lied in der Welt gespielt wird, dann triggert sozusagen der Pilz, der den Organismus befallen hat, dann triggert der sozusagen die Übernahme des Körpers und des Nervensystems. Und ich habe das Lied dann auch halt immer gespielt, dann tatsächlich während der Spielsession. Und am Anfang, also da waren die Agenten halt noch im Auto, hatten überhaupt keine Ahnung, was eigentlich so los ist. Und die waren einfach so ein bisschen unterwegs. Und dann habe ich das gespielt. Und in dem Moment läuft halt irgendjemand ihnen direkt vors Auto. Eine von diesen Studentinnen, die halt total unter Einfluss von diesem Pilz waren. Und das hat sich dann halt so über die ganze Kamp über den ganzen Abend, den ganzen ganze Modul, das ganze Abenteuer hat sich das dann so halt immer so weiterentwickelt. Und das hat sich dann so weit hochgesteigert, dass die Spieler, wenn sie heute das Lied, also die Spieler, wenn sie heute das Lied im Radio hören, dass sie immer noch total so, oh mein Gott, dieses Lied, ja? Und wie gesagt, das ist ein total nettes, fröhliches Hippie-Lied. Und das ist aber total überlagert jetzt, wenn die Spieler das hören. Eben mit dieser Erinnerung an dieses doch am Ende dann sehr, sehr düster und ziemlich brutale, wo es dann auch zu einem Total Party Kill kam und so weiter. Abenteuer eben mit diesem Sternenpilz, der da halt so unter die Menschen gebracht wurde. Und so für mich, so die Schlussfolgerung des Ganzen ist einfach zum einen, dass Inspiration wirklich überall und immer zuschlagen kann. Und die Inspiration kann überall herkommen. Man kann das immer alles weiterentwickeln. Und das Zweite ist, dass Props insbesondere dann halt total effektiv sein können, gerade für so Horrormomente, wenn sie total harmlos sind, ne? Wie dieses Hippie-Lied, wenn sie total eigentlich gegen die eigentliche Richtung sind, die so die Stimmung eigentlich des Abenteuers war. Das fand ich super effektiv.
Das finde ich klasse. Das unterstreicht so ein bisschen, was wir schon mal gesagt haben, was Spielleiter auch aus Filmen lernen können, weil tatsächlich ist das ja wirklich ein Instrument. Damals an der Filmschule war es eins der ersten Sachen, was wir auch so gelernt haben, nach dem Motto, guckt euch mal einen Film ohne Musik an und wie wichtig halt Musik für Filme ist. Und dieses ganze Thema, auch ein Theme zu haben, ne, das kennt man auch. Ne? Also ich sage jetzt mal Star Wars, dieser Darth Vader und so weiter. Oft passt natürlich das Theme sehr klar zu der Geschichte. Aber was du ja gemacht hast, ist tatsächlich, du hast auch so ein Theme etabliert, ja, was also wirklich dann immer wieder kam. Also eine ganz schöne Filmtechnik eigentlich verwendet. Und dann ist natürlich ganz klar diese Verstärkung des Kontrastes, ne, dass praktisch so dieses Harmlose und das Gefährliche so eng beieinander liegen. Auch das ist ja ein super klassisches Stilelement des Horrors, ja, dass also, wenn das Grauen in unsere Normalität eindringt und das dann mit sowas im Rollenspiel auch so wirklich nachvollziehbar auf Spielerebene zu platzieren, das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich ein super Highlight als Spielleiter, das zu schaffen, also sehr, sehr schön, schönes Beispiel, ja.
Ja, danke schön.
So, David. Runde 2 heißt neues Würfel, neues Glück. Komm, die Doppel-12 jetzt. Jetzt muss ich mich ja steigern hier.
Oh mein Gott.
Oh, oh, oh. Was habe ich denn da gewürfelt?
Was hast du gewürfelt?
Ich habe die 8.
Okay, ich hab die 4. 3 und 1.
Okay, die 4 ist auch extrem selten. Ja, leider in die falsche Richtung. Okay, also darf schon wieder ich anfangen. Mensch, es läuft ja heute, es läuft. Also das Zweite, was ich habe, jetzt ist es so, ich will ja vom Kleinen ins Große gehen und das zweite Beispiel, was ich habe, ist tatsächlich auch eine Runde, in der du teilgenommen hast und da geht es um das Thema Atmosphäre und das war das Thema, wir haben in der Pandemie oder ja im Ausklang der Pandemie online das neue Kult gespielt und da haben wir mit 3 Spielern und mir als Spielleiter online eine ja, selbst ausgedachte Kult-Story gespielt mit 3 Charakteren, die praktisch in einem Apartment, in einem zum Abriss bestimmten Apartmentblock wohnten, sozusagen als die letzten 3 Tenants dieses großen Komplexes, kurz bevor praktisch die Immobiliengesellschaft alle rauswirft. Und dann entwickelte sich dort eigentlich eine sehr persönliche, durch eure Charaktere getriebene Abstieg in die Hölle, kann man mal so sagen, als Plot. Und das neue Kultregelwerk, das baut halt sehr, sehr stark genau auf diese Art von Zusammenspiel auf. Also es bringt mich als Spielleiter dazu, die Geschichte aus dem zu entwickeln, was die Spieler mit ihren Charakteren mir vorgeben. Ja, und eigentlich ist das, was ich als Spielleiter dann noch reinbringe, nur noch wie so eine Art Kit, der also die Spielergeschichten miteinander verbindet. Und das war für mich in dem Moment eine ganz neue Perspektive auch auf Rollenspiel. Ja, das alte Kult, was ich damals kannte, war noch so ein ganz klassisches Rollenspielsystem, wo es sehr stark auf Werte und Kampfsystem ausging. Aber das Neue hat eben dieses Powered by the Apocalypse-Grundlage und unterstützt eben sehr, sehr stark bei diesem Storytelling. Und auch, wie sie beschreiben, was ein Kultabenteuer ausmacht, eben lass deine Spieler ihre Charaktere entwickeln. Schau, was haben die eben für Hooks, was haben die für düstere Geheimnisse und so weiter. Und daraus entwickelst du dein Abenteuer. So eine ganz, ganz andere Herangehensweise als so dieses klassische Cthulhu, ja, wo du einen vorgeschriebenen Plot hast und dann irgendwie gucken musst, wie du auf Krampf die Bibliothekarin und den verschrobenen Wissenschaftler, der nicht nach draußen gehen kann, unterbringst. Ja. Und dieser invertierte Ansatz ans Abenteuer, das fand ich einfach für mich, das war die Herausforderung, weswegen ich gesagt habe, ich möchte gerne dieses Kult leiten und ich muss sagen, das hat halt in dem Moment auch wirklich fantastisch geklappt. Also für mich war es so, dass das, was ich aus diesem Spielsystem und diesem, wie machst du dein Abenteuer heraus, wirklich sehr, sehr gut an die Hand genommen wurde vom Spiel. Und dann natürlich auch im Spiel selbst, natürlich dank der Spieler, die dabei waren und der Charaktere, auch eine sehr dankbare Gruppe hatte, mit dem man das auch sehr, sehr gut machen konnte. Und es dann eben auch sehr, sehr gut funktioniert hat, diese einzelnen vom düsteren Geheimnis bis hin zu den Eigenschaften der Charaktere, das sehr, sehr gut miteinander zu verweben und daraus für mich eines der intensivsten Rollenspielerlebnisse zu schaffen, was ich jemals hatte. Also ich bin wirklich sehr bedrückt, fast krank aus diesen Sessions gegangen, weil das so unfassbar intensiv und düster war und das, obwohl wir uns am Bildschirm gegenüber saßen, nur und noch nicht mal selbst in einem Raum. Und das ist die Quintessenz dessen, was Kult eigentlich erreichen will. Und da bin ich sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Ich bin sehr dankbar, dass dieses Regelwerk mir praktisch diese Tools in die Hand gelegt hat, weil seitdem ich das erste Mal Kult gelesen und gespielt habe, war ich immer so ein bisschen auf der Suche nach diesem Sweet Spot, dieses Gefühl zu erwecken, was Kult eigentlich erwecken möchte. Und ich glaube, da hatte ich den perfekten Sturm aus Regelwerk, Spielern, meiner eigenen Art, das alles zusammenzupuzzeln und dann für euch und für mich dieses super intensive Erlebnis zu schaffen. Und ja, das ist so auch für mich eins der absoluten Highlights meiner Rollenspielkarriere gewesen.
Sehr, sehr cool. Und ja, auf jeden Fall. Also ich bin total dankbar, dass ich das miterleben durfte. Es war genau wie du sagst, echt nicht immer einfach. Und es war wirklich als Spieler, als mein Charakter ja sowieso, aber als Spieler hatte ich wirklich so den Eindruck, so, klar, wir können eigentlich alles machen, was wir wollen. Die Welt ist total offen und die Welt reagiert auch auf uns. Aber egal, was wir machen, es geht immer nur tiefer bergab. Es geht immer nur down. Und das ist ja das Ziel gewesen. Das ist ja, also von Anfang an hattest du uns gesagt, das ist so das, auf was wir uns einstellen können. Und das kam wirklich extrem gut rüber. Ich habe das jetzt mit dem Regelwerk selbst nicht so richtig viel wahrgenommen, weil du vor allem das gemacht hast, was das Regelwerk macht. Also wir haben einfach gewürfelt und dann hast du halt dann reagiert sozusagen und interpretiert. Aber das würde ich sagen, ist eben auch ein Vorteil, dass das Regelwerk auf Spielerseite halt überhaupt nicht im Weg stand, sondern man hat wirklich gemerkt, du kannst damit arbeiten mit dem, was wir machen. Und die anderen beiden Punkte, die du genannt hast, zum einen, dass wir natürlich großartige Spieler am Tisch hatten, also mit denen ich tatsächlich auch super arbeiten konnte und wirklich so die Interaktion miteinander, ne? Und du hast das ja dann auch so eingebaut oder ist ja auch dann so vorgeschlagen vom System, dass die Spieler also die Charaktere untereinander auch noch solche Beziehungen untereinander haben. Und das hat das Ganze natürlich noch verstärkt. Und das Dritte ist natürlich einfach diese diabolisch düstere Finsternis, die du halt mit deinem Abenteuer in Anführungszeichen da aufgebaut hast. Das, wie du sagst, also wirklich Perfect Storm und das war sehr, sehr, sehr bedrückend. Und also gerade bei einer Szene, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber bei einer Szene mit Jams Charakter, da hatte ich wirklich Schwierigkeiten so, ne? Also es war nicht über der Grenze, aber es war nah dran, so, ne? Wo ich gesagt habe, so, oh, jetzt könnten wir hier gut aufhören, so, ne? Und wie gesagt, es ging nie über die Grenze, aber es war genauso nah dran, wie es halt sein soll für so ein Abenteuer. Nee, also kann ich 100% Übereinstimmung. Es war fantastisch, dabei zu sein. Weiß nicht, ob ich das nochmal haben muss. aber zumindest nicht in der Form und vor allem nicht online. Das war aber sehr, sehr cool.
Sehr
Aber ich
schön,
dran, ja?
dann bist du dran, genau, richtig.
Okay. Ja, ich hatte ja angekündigt, dass ich eine Nicht-Delta Green Top habe in meiner Top-3-Liste. Und das ist tatsächlich jetzt eine klassische Fantasy-Kampagne und zwar das Finale meiner Ruinen von Flan-Kampagne. Und es ist tatsächlich die längste Kampagne, die ich jemals als Spieler da gespielt habe. Und diese finale Session, würde ich sagen, ist eines meiner absoluten Highlights in meiner Rollenspiel-Spielleiter-Karriere. Und ich habe es ja schon mehrfach jetzt auch im Podcast erwähnt. Also wir haben diese Kampagne lange gespielt, 13 Jahre lang, D&D 5-Kampagne. Das ist eben halt in dieser ruinierten Stadt Flan gespielt, die so ein bisschen ist wie Deadwood aus im Wilden Westen, ne? So, also irgendwie so frisch aus den Ruinen entsteht etwas Neues und alles ist noch total unsicher und so weiter. Und eben in dieser letzten Session, die sich ja, sehr, sehr lange schon abgezeichnet hat. Und ich wusste, dass das die letzte Session sein würde. Das wusste ich schon mehrere Sessions vorher. Und da war halt nochmal alles drin, ne? Also zum einen natürlich das Auflösen der letzten relevanten Handlungsstränge. Es gab Intrigenmomente, es gab einen großen Kampf, es gab so das Aufdecken des Plans, des Oberschurken, das bis zum Ende nicht ganz klar war, was war eigentlich mit dem so. In dieser letzten Session kam das halt natürlich noch raus. Was wollte der eigentlich, ne? Und wer ist das? Und es gab eine riesengroße Schlacht noch, unabhängig von diesem Kampf. Es gab eine große Schlacht um die Stadt Flaan, die dann auch noch vorher, in den Sessions vorher noch organisiert wurde, dass so ein Reitervolk dann dazukommt und hilft, den Charakteren ihren Plan durchzusetzen, um die Stadt dann zu befreien von den Truppen, die sie besetzt haben. Und natürlich fantastische Rollenspielelemente, wie sehr, sehr weitreichende und tief persönliche Entscheidungen wurden getroffen. Ein Charakter ist gestorben, dann noch so einen epischen Tod noch gestorben. Und schlussendlich hat sich dann noch, also ein ganz zentraler NPC hat sich dann noch sozusagen offenbart, was sein wahrer Charakter ist. Der finstere Don Bosco, da werde ich sicherlich irgendwann mal in einer Folge, wenn wir über NPCs sprechen, werde ich den guten Don Bosco nochmal rauspacken, der wirklich schon ein sehr, sehr, sehr toller NPC war, wenn ich das sagen darf. Und es gab halt, wie gesagt, einfach so ein sehr, sehr großes episches Finale. Und das Schöne, es gab nochmal einen Epilog, wo wir dann zurückgeblickt haben, das haben wir alles an dem Abend noch gespielt, noch zurückgeblickt haben, was passiert eigentlich 10 Jahre später? Also wo sehen wir die Charaktere? Sind sie in Flaan noch? Oder was machen sie gerade? Wie reflektieren sie das, was sie gemacht haben in Flaan in dieser letzten Session? Und für mich war da mein Learning, dass zum einen, oder was ich da mitnehme aus diesem Top 2, bleib am Ball und zieh so eine lange Kampagne durchaus durch, auch wenn es manchmal so ein bisschen zäh wird und vielleicht du denkst, oh, ich will ganz was Neues anfangen. Und so diese ganze Vorbereitung, diese ganzen Ideen, die ich mir halt gemacht habe in der ganzen Zeit und was die Spieler natürlich auch eingebracht haben, das lohnt sich. Das lohnt sich einfach und so ein großes Finale ist einfach grandios.
Ja, das klingt wirklich fantastisch, weil selbst ich habe von Don Bosco schon gehört und war nicht Teil deiner Kampagne. Also das ist ja auch wirklich dann eine tolle Sache, dieses Gefühl zu haben, diese epische Erzählung zu Ende gebracht zu haben. Ne? Herr der Ringe mäßig, du hast es ja schon mal beschrieben, dann am Ende auch noch diesen Epilog und diesen Abschied von dieser Welt und die Charaktere haben was geschafft, ne? Und die Spieler dementsprechend auch und ja, das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt auch schon zu Runde 3.
Jawohl. Schauen wir
Und
mal.
deine letzte Chance, mich zu überwürfeln mit
Ob meine
2W12,
Würfelfähigkeit, aber von Glück kann man hier nicht sprechen.
übrigens sind es dieselben Würfel, exakt dieselben Würfel, die ich damals auch in Resas Fantasy-Welt gerollt habe, die ja auf 2W12 basiert da. Also es sind die 2W12, die alles gegründet haben, ne?
Großartig. Nee, kann ich bei mir nicht sagen. Das sind irgendwelche China-Würfel, die ich mir vor kurzem gekauft habe. Also
Okay,
wahrscheinlich
dafür
erklärt das
lassen
auch,
Sie
warum
mich
ich so
aber
schlecht
jetzt
würfle.
auch unfassbar grandios im Stich,
Okay,
David,
ich habe
denn
16.
du erinnerst dich, ich habe eben die 23 gewürfelt. Ich habe jetzt exakt das Pendant gewürfelt, nämlich die
Sehr gut.
3,
Sehr
die
gut.
1 und die 2. Das heißt, du bist tatsächlich dran, dein letztes großes Highlight zu teilen.
Alles klar. Ich habe die 16 gewürfelt. Und ja, mein absolutes Highlight, wo ich tatsächlich heute sagen würde, das war meine finest hour. Das war wirklich, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich so geglänzt als Spielleiter, das wird nicht wiederkommen. Wo ich am Ende wirklich gesagt habe, ich bin nach Hause gefahren nach der Session und habe gesagt, eigentlich könnte ich jetzt aufhören mit Spielleiten. Das war wieder ein Delta Green Abenteuer. Es ging um den ungeklärten, spektakulären Tod eines Rüstungsvertreters, der in einem Hilton Hotel aufgefunden wurde mit explodiertem Oberkörper. Und die Spur dieses Todes führte dann schließlich zu einer jungen Studentin namens Melody Winters, die mit zerschmetterndem Geist irgendwann von der Polizei aufgegriffen wurde, wie sie in einem Auto langsam gegen einen Telegrafenmasten gefahren ist und dann in eine Anstalt gebracht wurde dann dort von den Spielercharakteren, von den Agents besucht und interviewt. Und so ein bisschen was zum Hintergrund, zum Setting, als wie wir gespielt haben. Es war extrem spät, also weit nach Mitternacht, schätze mal 3 oder 4 Uhr. Wir hatten uns eine Hütte gemietet im Odenwald und saßen da gemeinsam. Wir waren alle schon so ein bisschen angemüdet, hatten irgendwie zu dritt, glaube ich, eine Flasche Wein getrunken. Wir waren, glaube ich, 5 oder 6 Spieler. Es war so eine richtig tiefe, meditative Atmosphäre. Und dann haben wir diese Szene gespielt in dieser Anstalt, dieser Nervenheilanstalt. Und ich habe Melody gespielt, eine junge Frau, wie sie dort befragt wird. Und ich habe wirklich alles reingelegt in dieses Spiel, ne? Also wirklich alles in dieses Charakterspiel reingelegt. Ich habe jetzt nicht die Stimme verändert, hat vielleicht ein bisschen weicher gesprochen, als ich es vielleicht sonst tue. Aber ansonsten, ich habe ihre Haltung dargestellt. Ich habe mich auf den Stuhl gesetzt, wie sie halt da sitzen würde, so mit verschränkten Beinen, die Arme um die Beine, Beinlinge meiner Hose habe ich es halt hochgezogen, ne? Also ein bisschen, sodass man halt meine Unterschenkel sieht, so wie sie halt auch da gesessen hat in ihrem weiten Bademantel und so weiter. Habe sie tatsächlich verkörpert. Also ich habe jetzt nicht ein NPC dargestellt, sondern ich habe wirklich Melody verkörpert. Und das war für mich diese ganze Stimmung, die ich beschrieben habe und wie sie dann so langsam, wie die Spieler so langsam merken, dass diese junge Frau komplett jenseits ist und dann von irgendwelchen kosmischen Schrecken spricht, natürlich in total abstrakter und wahnsinniger Form und von einem Flöten, das aus dem Zentrum der Galaxie kommt, das sie halt hört und wie sie dann immer wieder auf dieses Flöten rekrutiert. Das war so intensiv und immersiv und ich habe wirklich meine Spieler dann noch gar nicht mehr angeschaut, sondern ich habe halt dann wirklich einfach Melody gespielt und habe dann einfach so im Raum gesessen, ne, und habe mich dann auch so weggedreht von den Spielern und hat weitergesprochen, ne, und so vom Flöten und so gesprochen. Und wirklich, als ich mich dann umgedreht habe und so gefragt, was tut ihr? Dann habe ich wirklich so gesehen, ne, da saßen die Spieler wirklich so da und wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen. Die konnten überhaupt nicht mit der Situation irgendwie umgehen. Die waren so tief drin in dieser Session, in dieser Situation. Die waren so tief drin in der Stimmung und waren, und am Ende dann, also am nächsten Morgen, haben mir zwei von meinen Spielern gesagt, sie hätten echt Angst gehabt, also die Spieler, nicht die Charaktere, sondern sie hätten echt Angst gehabt. Sie hätten nicht gewusst, was ich gleich mache, ob ich gleich aufspringe, weißt du, und irgendwie so ein Jumpscare mache oder so, ob ich sie gleich anfalle oder sonst irgendwas. Ne? Also das war grandios, wirklich. Also, und das ist seitdem auch nicht mehr wieder passiert, dass ich so tief drin war im Spiel, also weder als Spieler noch als Spielleiter. Aber das war, wie gesagt, das war der Perfect Storm für mich. Und meine Schlussfolgerung aus dieser Szene war, dass wenn alles passt, wenn du die richtigen Spieler dafür hast, wenn du dich wohlfühlst dabei und wenn du das so, wenn es so ein bisschen was ist, was du magst und was dir liegt, so lean into the character. Einfach geh rein in den Charakter und stell ihn da, verkörpere ihn am Spieltisch.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Schade, dass ich nicht dabei war. Wobei vielleicht auch gut, weil ich ja schon mal mit denen so eine Hütte im Odenwald war und diese Schlafen in der Glocke mit mehreren schnarchenden Leuten war einfach nervenzerreibend. Ja, aber die Szene selbst kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich mache das auch gerne, sozusagen, mich in meine NSCs reinzuversetzen und zu versuchen, selbst in kleinen Details manchmal halt die auszuspielen, weil es halt dann wirklich auch so memorabel wird und wenn es dir halt dann wirklich gelingt, damit so eine direkte Verbindung zu deinen Spielern zu schaffen und das so immersiv zu gestalten, das ist tatsächlich dann das Highlight, wenn man die passenden schauspielerischen Skills dafür mitbringt. Ja, also das muss man sagen, ist als Spielleiter tatsächlich auch etwas, wo ich sage, auf dem Weg zum besten Spielleiter der Welt, ein fantastisches Hilfsmittel. Ja.
In der Tat. Du musst dann, wie gesagt, auch Bock drauf haben. Und Olli, ich kann nur den Namen Reinhard Galt nennen. Also, was du da geschaffen hast, auch diese Kreatur, wie finster und boshaft sie ist und wie tiefen persönlichen Hass ich als Spieler gegen sie habe. Das gelingt dir sehr, sehr gut auch.
Also es macht doch einfach Spaß, als Spielleiter diese NSCs mehr als nur auf dem Papier, ne, mit Werten zu befüllen. Also ich glaube, da sind wir beide uns sehr einig. Ja. Sehr
Absolut. Aber
schön.
Olli, jetzt bin ich sehr gespannt auf dein Top One, dein Highlight.
Richtig. Mein Top One sind eigentlich sind's zwei Top Ones, die beide in dieselbe Kategorie fallen, nämlich tatsächlich zu Ende gespielte Kampagnen. Und witzigerweise habe ich mir überlegt, was ist denn der Grund, oder ich meine, da gibt es sicherlich viele Gründe, manche sind rein logistischer Natur, aber was ist denn eigentlich der Grund, warum wir diese Kampagnen zu Ende gespielt haben? Das eine ist tatsächlich die von mir stark abgewandelte Nocturnum-Kampagne für Cthulhu Now. Und das zweite ist tatsächlich unsere große D&D-Fantasy-Kampagne rund um den Drachentöter und so weiter. Ne? Das waren so diese, das sind tatsächlich auch die zwei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einzigen Kampagnen, die nicht entweder ausgefadet sind oder durch ein TPK, ne, beendet wurden sozusagen. Und dann habe ich halt überlegt, was war an denen anders? Und tatsächlich muss ich sagen, dass die beide Kampagnen eigentlich mehr oder weniger aus der Not geboren wurden. Ja, also unsere Fantasy-Kampagne ist ja tatsächlich nach dem TPK der Kampagne davor noch am selben Spielabend entstanden. Und bei Nocturnum war es so, dass ich so ein bisschen vom Ehrgeiz ergriffen war, den größten Schrott, der, glaube ich, je in der Rollenspielgeschichte produziert wurde, irgendwie sinnhaft darzustellen und das dann irgendwie machen wollte und eigentlich mehr so aus Autorensicht und weniger als Spielleitersicht. Aber ich glaube, den Erfolg bei der Kampagne und dass wir auch bei Stange geblieben sind und dass es am Ende beides wirklich grandiose Finale dafür gab, lag daran, dass ich die Charaktere und die Spielergeschichten genutzt habe, um am Ende tatsächlich auch diese Kampagne draus zu machen. Ja, anders als bei anderen Kampagnen, die ich gespielt habe, wo mein Narrativ dann so ein bisschen so definiert hat, was passiert wann, ne? Kapitel für Kapitel und die Spieler können dann vielleicht ein bisschen entscheiden, gehen sie den linken oder den rechten Weg oder ähnliches, war bei beiden Kampagnen eigentlich relativ schnell sehr stark der Spieler im Fokus. Ja, also das, was ihr aus der Kampagne gemacht habt, was eure Geschichten und Charaktere getrieben haben, in welche Richtung sich das dann auch entwickelt hat. Klar, ich hatte natürlich einen roten Faden, wobei, wie gesagt, bei unserer Fantasy-Kampagne hatte ich eigentlich erstmal gar keinen roten Faden. Das hat irgendwie angefangen aus Verzweiflung, weil wir nicht wussten, was wir sonst an dem Wochenende machen und dann lass halt mal einfach was spielen. Aber grundsätzlich halte ich es deshalb nicht nur für mich als super Highlight meiner Rollenspielkarriere, dass diese Kampagnen zu Ende gespielt worden sind, sondern dass es eben gelungen ist, dort die Spieler reinzuziehen. Und ich sag mal, bei der Fantasy-Kampagne, glaube ich, da ging es letztendlich immer darum, einen Drachentöter zu finden und zu erwecken, der gegen den großen Urdrachen, den Weltenverschlinger, kämpft. Und dein Charakter David hatte dann ja auch so einen NSC, den Wulfgard, der so ein bisschen so als Held des Volkes vielleicht dafür auserkoren gewesen wäre. Und ich weiß nicht, wäre auch eine Frage an dich als Spieler, aber ich glaube, ganz, ganz lange war, glaube ich, gar nicht klar, wer ist denn am Ende dieser Drachentöter? Wo findet man den? Ich glaube, lange war es vielleicht tatsächlich dieser Wulfgard, weil der da auch beschützt wurde und dies und das. Aber es gab dann so einen gewissen Moment, wo es dann klar wurde, dass es tatsächlich einer der Spieler ist. Und zwar der, der jetzt als Spielertyp, auch als Mensch, am unwahrscheinlichsten, dass der es ist, weil er halt sich überhaupt nicht in den Vordergrund spielt und sehr zurückhaltend ist. Und dass der sozusagen der Protagonist der ganzen Story ist, das ist ja auch ein Plot-Reveal. Den kann ich mir 100-mal ausdenken, wenn die Spieler da nicht mitmachen, ist der langweilig sozusagen, ja. Und bei der Delta Green Kampagne, die ich dann aus Nocturnum gemacht habe, war es sehr, sehr ähnlich, weil schon relativ früh in der Kampagne einer der Spieler von diesem Neo-Tissue, was es da gibt, praktisch besessen wurde und dann sich verwandelt hat und dann eigentlich ein Mythoswesen schon zwei Drittel der Kampagne war. Und also die Spieler das auch bis zum Schluss gar nicht gemerkt haben. Und dann gab es dieses große Finale, wo es letztendlich darum ging, hätten sie diesen Spieler gerettet, dann wäre die Welt untergegangen, weil es ja ein Mythoswesen ist. Und sie mussten entscheiden, retten wir den oder opfern wir den. Und die waren sich unsicher bis zum Schluss. Ist er nun besessen? Ist er nicht besessen? Wenn er besessen ist, oh mein Gott, schnell töten. Wenn er nicht besessen ist, oh Gott, dann haben wir den geopfert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und diese Art von Drama und Geschichte, viel besser als alles, was du machen kannst im Sinne von Endboss hier drei wichtige Schalter in die Maschine anbringen, in der richtigen Reihenfolge und dann gleichzeitig ziehen und die Welt ist gerettet, ist lame. Aber dieses zu entscheiden, opfern wir einen von uns, der jetzt seit Monaten, Jahren mitspielt oder nicht, und ist es die richtige Entscheidung? Also, das muss ich sagen, es sind meine größten Rollenspiel-Highlights als Spielleiter. Ich subsumiere die mal unter. Sorgt dafür, dass die Entscheidungen, die die Spieler treffen, zählen, weil das macht am Ende die memorable Geschichte aus, und das ist für mich deswegen Beispiele, warum diese Kampagnen meine größten Highlights als Spielleiter waren.
Ja, war einer dabei, war ich ja dabei und kann ich nur genauso wiedergeben, war großartig und ich glaube wirklich, das, was du zusammengefasst hast und was du daraus mitnimmst, ist tatsächlich das, was wir ja auch immer wieder in diesem Podcast sagen. Also wir können uns tolle Sachen ausdenken, aber schlussendlich wird was viel Größeres draus, wenn alle sich halt einbringen und wir halt die ganzen Ideen, die die Spieler mit an den Tisch bringen und die sie einbringen. Und ob das jetzt so spontane Ideen sind oder ob das Sachen sind, die irgendwie halt im Charakterkonzept schon lange angelegt sind und irgendwie großartige Ideen sind, irgendwie oder wirklich einfach nur kleine Sachen, die man mal in so einem Halbsatz sagt. Ich erinnere mich noch an eine Situation, ganz, ganz am Anfang, als wir zusammen angefangen haben, Olli, als wir Rese gespielt haben, als mein Drakonier gesagt hat, nach Hause. Und wir dann an so einem Ort waren, wo wir dann das irgendwie so Teleportationsfähigkeiten hatte und mein Drakonier wurde dann halt mit der ganzen anderen Party wurde halt dann nach Hause teleportiert, also mitten ins Herz der finsteren Drachenarmeen und so weiter. Und das war wirklich einfach halt so ein Nebensatz, der gesagt wurde. Also es war gar nicht, wie dass der Drakonier dahin wollte. Und also in so einer Drachenlanze-Kampagne. Und ja, also daraus können so tolle Sachen entstehen. Und gerade halt so in so einem Finale, wenn dann so diese ganzen persönlichen ja, Plotlines und Ideen und Abenteuerstränge, wenn die dann alle nochmal zusammenlaufen und dann so wunderbar vereint werden, wie das jetzt auch in dieser Fantasy-Kampagne, die wir gemeinsam gespielt haben, das ist ganz, 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 ganz großes Kino und ja, super befriedigend für alle.
Definitiv. Also, das ist dann, um nochmal dann jetzt den Kreis zu schließen, wo ich vorhin sagte, woran messe ich, was mich als Spieler halt erfolgreich macht, eben mein eigener Spaß. Und mein eigener Spaß entsteht dann, wenn wir da gemeinsam Spaß haben und wenn halt die Spieler und ich am Tisch irgendwie aufstehen und noch lange darüber sprechen, was wir da erlebt haben. Das macht mich als Spielleiter erfolgreich.
Dem habe ich überhaupt gar nichts mehr hinzuzufügen, Olli. Ganz herzlichen Dank, dass du diese Top 3 geteilt hast. Es sind sicherlich noch mehrere Kandidaten für eine längere Liste. Mit denen können wir vielleicht dann irgendwann anderes Mal nochmal einen Podcast füllen, so die Top 4 bis 6 oder so. Aber fürs Erste vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, erzählt eure Mitspielerinnen und Mitspielern von uns. Und meldet euch bei uns. Das Ganze am besten über E-Mail 2b12podcast@mail.de oder als Kommentar bei YouTube unter dem entsprechenden Video. Und teilt uns mal mit, ob ihr euch vielleicht schon mal Gedanken gemacht habt darüber, über so Momente, die ihr denkt, euch als Spielleitern so richtig gut gelungen zu sein. Ob es die Stimmung ist, vielleicht lebendige NPCs, packende Kämpfe, die den Spielern so High Fives herausgefordert haben. Auf jeden Fall leuchtende Augen am Tisch. Einfach Momente, die euch so richtig viel Spaß gemacht haben. Teilt es mit uns. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Vorschläge für andere Themen und Fragestellungen, die uns weiterbringen auf dem Weg, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Und in diesem Sinne wünschen euch viel Spaß beim Spielleiten, der David
und der Oliver.